Ich entschuldige mich eigentlich nicht, dass das so spät beginnt, weil ich kann nichts dafür. Am 5. hatten wir Prüfung, am 12. März ist irgendjemand aus ungeheurer Begabung heraus auf den Anfang gekommen, einen vorlesungsfreien Lektorstag einzuführen. Dabei hätte es so viele nette andere Tage gegeben für das Semesterende, ich weiß nicht warum. Und dann waren die Osterferien. Das heißt, wir beginnen hier nicht aus der österreichischen Hochschulprofessoren nachgesagten Faulheit, sondern wir beginnen gezwungen halt erst etwas. Ja, das ist eine Vorlesung zu Elfriede Jelinek, die, glaube ich, den fantasievollen Titel vom ästhetischen System hat, einfach deswegen, damit die Sache einen Titel hat, weil so Dinge wie ich fordere sie endlich auf, Doppelpunkt Luft und Lust für alle, oder warum sollte ein anderer uns nicht lieben und warum tut er es dann nicht, oder eine Kunst nur aus Sprache gemacht, die hat mich bis heute am stärksten interessiert, ich spreche, daher bin ich. Also solche Jelinek-Sätze nimmt einfach das Anmeldeformular des Vorlesungsverzeichnisses nicht an. Das nimmt nur konventionelle Sachen an und das wäre auch eine Anmaßung, so zu tun, als ob das Konventionelle hier auch nicht seinen Platz und zu seinem Recht kommen würde. Also das hat einfach auch, damit wir das am Anfang einmal abhaken, auch dass dieses Unternehmen hat das ganz selbstverständliche Ziel, Ihnen eine der wichtigsten österreichischen Schriftstellerinnen vorzustellen, Ihnen eine Übersicht über ihr Werk zu geben, über das Werk einer Autorin, die aus und gegen die Traditionen ihres Landes arbeitet und die vielfältige Wirkungen ausgelöst hat. Und das ist, ja, so macht man das halt. Wir werden natürlich auch versuchen, ihr ästhetisch-politisches System zu knacken. Aber ich glaube, eines der Hauptthemen wird sein, wie macht man das und ist das legitim? Sicherlich, wenn wir wieder zurückspringen in das Konventionelle, drängen sich da gewisse Schwerpunkte auf. Von der Kritik an der Populärkultur, ganz im Sinne von Adorno Horkheimers Kritik an der Kulturindustrie, in der Dialektik der Aufklärung, von der Kritik am Trivialroman, am Groschenroman, am Heimatroman, bis zur Assimilation von Techniken von Stephen King, der in den Kindern der Toten recht präsent ist, oder Alfred Hitchcock, oder zu Horrorfilmen, Vampirfilme beispielsweise, und zur Assimilation von deren Technik. Also, wo es am Anfang ein kritisches Verhältnis zur Populärkultur gegeben hat, zur extrem kommerzialisierten, wird die auf einmal imitiert. Oder ein anderer Schwerpunkt, der sich einfach aufdrängt, ist diese endemische Auseinandersetzung mit Positionierungen von Weiblichkeit, in Anführungszeichen, von Otto Weininger als dem Urheber eines männlichen Fantasiesystems über das W bis zum Postfeminismus. Es drängt sich auf, sich mit den Strategien als Dramatikerin zu beschäftigen, mit dem interessanten Entschluss, Kontrolle aufzugeben. Es drängt sich auf, den Kampf zwischen Jelinek und, ja, das ist jetzt die Frage, welchen Österreich zu rekonstruieren. Also das sieht man schon sehr vieles. Es geht in diesem Werk um den österreichischen Konformismus und es geht um Mutter-Tochter-Beziehungen, um Sexualität, um das Patriarchat, von dem sich langsam herausstellen wird, dass es vom weiblichen Teil der Bevölkerung recht ambivalent rezipiert wird, um Sport und Körperkult, um Natur und um Verdinglichung in ihrer österreichisch-kapitalistischen Variante. Man wird auf Darstellungsweisen eingehen müssen, auf die Nachfolge der Thomas Bernhardschen Geschichtenzerstörung, auf die Nachfolge der Übertreibungskunst, auf die Nachfolge der Frage, ob etwas eine Komödie oder eine Tragödie ist. Sie müssen entschuldigen. Erstens bin ich verkühlt. Zweitens haben diese Räume eine hohe Feinstaubbelastung, hat mir vor kurzem jemand erklärt. Eigentlich müssten wir alle, also Sie müssten einen Rabatt von Ihren Studiengeldern verlangen und ich müsste eine Gefahrenzulage, ja, oder vielleicht eine Maske oder so.
Wir haben Millionen Masken eingekauft.
Wir haben Millionen Masken eingekauft, also die werden wir dann verlangen. Aber die Feinstaubbelastung in einem Hörsaal ist geringer als die im Burgtheater. Und zum Beispiel bei der Sommernachtstraum-Inszenierung, wo der ganze Schutt von oben runterfällt, da ist die Feinstaubbelastung ganz dramatisch. Ja, also wir hatten jetzt diese Analogien zu Bernhard, die allerdings das gleiche Selbstbild haben, nämlich das Selbstbild der Humoristin, aber mit einem Regress auf den Ironiebegriff. Wobei ich sagen muss, die ästhetischen Kategorien, die Jelinek anwendet, sind manchmal ein bisschen verschwommen. Also wo der Unterschied zwischen Humor, Ironie und dann ganz speziell der jüdische Witz, den sie für sich reklamiert, ist nicht ganz klar. Und das werden wir versuchen, halt uns auch anzuschauen. Und schließlich werden wir dilettantisch versuchen, die Musikalität ihrer Sprache, die sie ja auch mit Bernhard gemeinsam hat, zu analysieren. Das heißt, das ist ein braves Programm. Wer das sucht, der wird bedient. Es wird hoffentlich ab morgen oder übermorgen in der Bibliothek ein braves Skriptum liegen, das Ihnen einfach nur bestimmte Begriffe, von denen ich meine, dass sie für Sie wesentlich sind, vorstellt, und zwar auf Wikipedia-Niveau, also was ist überhaupt Verdinglichung, Entfremdung und Ähnliches, weil das spielt bei ihr eine Rolle. Und es gibt daneben ihre Kompetenz. Und da muss ich jetzt irgendwie an Sie appellieren. Ich werde chronologisch vorgehen. Ja? Das heißt, ich werde brav mit Bukolit beginnen und mit den letzten Theaterstücken enden. Sie haben sicherlich nur einen Teil davon gelesen. Sie haben mehr davon, wenn Sie die Sachen wenigstens inhaltsmäßig googeln. Ja? Also schön wäre es, wenn Sie einige wichtige Bücher oder Theaterstücke gelesen haben und wenn Sie ein bisschen mitlesen. Weil sonst schwimmen Sie einfach. Dann stehe ich da draußen und spreche über die Figur der unbeteiligten Dritten als einer Zentralfigur und zitiere Bücher, wo die vorkommen und Sie kennen die nicht. Schauen Sie also ein bisschen rein. Ich weiß schon, dass das eine fantastische Idee wäre, eine Vorlesung vor lauter Menschen zu halten, die das Gesamtwerk kennen. Es wäre im Übrigen auch furchtbar, weil sie würden mich ständig korrigieren, ich würde das nicht aushalten. Aber schauen Sie ein bisschen, was die Fakten betrifft, im Netz nach, in den Amazon-Rezensionen zum Beispiel, oder in den Perlentaucher-Rezensionen, sodass sie ein bisschen was wissen. Es gibt auch noch das Jenny-Netz, in dem relativ manchmal schwierige Texte schon drinnen sind. Und es gibt dann noch, darüber werde ich heute noch sprechen, jelinek.com, weil das ja eigentlich die erste Bloggerin der Literaturgeschichte ist und weil sie lange vor Stephen King, und der hat ja $1 für einen Download pro Kapitel verlangt, ein Work in Progress vor etwas über 2 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, ins Netz gestellt hat, mit dem Titel Neid, das heißt eine Illustration einer weiteren Todsünde, und das ist bei meinem letzten Download bei einer Stärke von ungefähr 140 Seiten. Und Sie haben dort wirklich, Sie haben in jelinek.com geschätzte 1600, 1700 Seiten, im wahrsten Sinne des Wortes zu Gott und der Welt. Ja? Also Leserbriefe, Stellungnahmen, Fragmente aus Stücken und Ähnliches. Das heißt, Sie haben eigentlich auch die Möglichkeit, eine andere Jelinek als die Taschenbuch-Jelinek kennenzulernen. Ja, Sie sind eine interessante Intimisierungsstrategie, die hier betrieben wird. Sie dürfen bei dem, was dann vielleicht verworfen wird und was vielleicht nicht in den Büchern landet, zuschauen. Das ist ein bisschen wie bei Bob Dylan, von dem sie auch die meisten Bootlegs der Jazzgeschichte, der Rockgeschichte gibt und der eben auch ganz offensichtlich überhaupt nichts dagegen hat und seine Plattenfirmen nichts dagegen tun lässt. Das ist eine interessante Form des Umgangs mit geistigem Eigentum und das ist eine dieser Schnittstellen, wo diese Frage hänge dich ans Gedruckte und du wirst sinken, du wirst untergehen. Und die Frage, was wird im Zeitalter des Internets aus der Literatur, was wird aus den Fernsehserien und Ähnliches, eine praktische, wenn auch fragmentarische Antwort gefunden hat. Ja, das sind einmal sozusagen die Fakten. Aber wir haben es hier mit einem Werk zu tun, das jeden Leser, jede Leserin, wenn ich diese korrekte Formel nicht immer verwende, dann ist sie nicht gedacht, dazu provoziert, das eigene Verständnis absolut zu setzen und ein fundiertes Urteil abzugeben, eine Interpretation, eine Darlegung der Bedeutung des Ganzen. Das muss übrigens nicht nur eine Darlegung des Verständnisses sein, sondern es kann auch eine Darlegung des Unverständnisses sein. Und das sage ich jetzt nicht kritisch. Wenn Sie ins Ensembletheater gehen, da spielen Sie gerade den Bert Brechtschen Baal. Und Brecht lässt in der Irrenhaus-Szene einen seiner Irrenhaus-Insassen sagen, dass Geschichten, die man verstünde, wahrscheinlich bloß schlecht erzählt seien. Das heißt, Unverständnis ist vielleicht in einer gewissen Weise wertvoller als Verständnis und sagt etwas aus. Dass der Bert Brecht, der mir natürlich ganz zufällig untergekommen ist, ein Moderner ist und dass er das geschrieben hat oder eine Figur hat sagen lassen, ist gut und wirft eine grundsätzliche Frage auf, wie soll man überhaupt mit aktuellen Werken und wie soll man überhaupt mit den Jelinekschen Werken umgehen? Wer von Ihnen da schon ein bisschen im Dschungel der Sekundärliteratur herumgekrochen ist und sich das ein bisschen angeschaut hat, was zum Sportstück oder abgeschwächt, weil das waren die Reaktionen schwach zu den Kindern der Toten gesagt wurde, und zwar nicht nur in der Presse, sondern auch universitär, der muss doch eigentlich ins Staunen kommen. Weil es gibt maximal einen Minimalkonsens über die Frage der Handlung dieser Texte. Aber es gibt einen Konsens über gemeinsame große Momente, der Moment, wie Jelinek auf die Bühne kommt und die Papi-Szene im Sportstück, das findet sich immer wieder. Aber ansonsten gibt es so extrem verschiedene Verstehensweisen dieser Autorin, die in der Summe wirklich an den Bereich der Beliebigkeit grenzen. Manche Interpretationen sind kohärent, solange man sie liest. Von Thomas Mann gibt es über den ungarischen Marxisten und Literaturtheoretiker Georg Lukács, der im Zauberberg als Nafta vorkommt, einen schönen Ausspruch: solange er spricht, hat er recht. Ja? Also man liest Interpretationen, ist völlig überzeugt, aber wenn man fertig ist, merkt man, dass es einfach kein Kriterium gibt, das den gelesenen Text plausibler macht als andere Interpretationen. Und das ist ein vollkommen interessantes Moment. Ja? Also, Sie kennen ein Buch, Sie kennen ein Theaterstück, und dann lesen Sie einen Essay darüber und dann wird das alles mit der Semiotik des Weiblichen erklärt und Sie sagen, aha, und dann geht sie zum nächsten Aufsatz, das ist das vor allem in diesen Sammelbänden. Und da wird Ihnen der gleiche Text aus einem vollkommen anderen Eck erklärt. Und das Wichtige ist aber nicht diese Pluralität, sondern das Wichtige, zumindest für mich, ist diese Ratlosigkeit, wo liegt die höhere Evidenz von zwei Interpretationen, die einander auf den ersten Blick ausschließen. Ja? Und das ist ja, ich glaube, dass das eine fundamentale Frage ist. Natürlich können wir sagen, dass etwa der Jelinek die Versuchung groß ist, ihr Frühwerk als ein Vehikel für eine Adorno-Interpretation zu verwenden und ihr Spätwerk ein bisschen mit Lacan zu lesen. Und natürlich kann man auch sagen, sie hat ja die Lizenz gegeben, indem sie den Theaterregisseuren gegenüber gesagt hat, es macht ja eher jeder das, was er will, und daher lasse ich das. Nur das mit der Lizenz sollten wir nicht überbewerten. Eine Lizenz zum Töten hat auch der James Bond, aber wenn er jetzt plötzlich hier herumballern würde, dann hätte er ein kräftiges Disziplinarverfahren am Hals. Das heißt, auch Lizenzen, ja, unterliegen einem Regelsystem. Und das Jelinek'sche System der Lizenz macht mit dem Text, was du willst, basiert auf einer relativ großen Vertrautheit mit den Arbeitsweisen des jeweiligen Regisseurs. Das heißt, das kann auch eine Falle sein, und dass diese Autorin scheinbar alles hinnimmt und nicht, wie das zum Beispiel der Sir Karl Raimund Popper getan hat, der einfach wirklich bei einem Ehrenvortrag zu seiner Person aufgestanden ist und dem Peter Michael Lingens gesagt hat, Sie referieren mich vollkommen falsch, das habe ich nie geschrieben. Das ist hier nicht der Fall, aber wir sind auf ein Problem, noch einmal, ihrer Dichtung oder eines Teils der zeitgenössischen Dichtung verwiesen. Es wäre ja völlig unbefriedigend, wenn jeder etwas anderes sieht, hört und liest und wenn es kein Kriterium gäbe, eine Bedeutungszuschreibung zurückzuweisen. Natürlich gibt es ein solches Kriterium im Extremfall. Zum Beispiel die Deutung, Elfriede Jelinek schreibt eine rechtsradikale Prosa, die die Errichtung eines Vierten Reiches intendiert. Diese Deutung nennt Kriterien der Falsifizierung. Ja? Sie spricht von einer Intention der Dichtung und das ist nachprüfbar. Sie verwendet das Wort rechtsradikal und das Wort rechtsradikal kann man kontextualisieren und dann kann man es vergleichen. Das heißt, das ist eine Aussage, in die kann man sozusagen hineingehen. Aber das sind Extremfälle. Was machen wir mit dieser Pluralität von Deutungen? Heißt das, dass das Werk zur Exegese nicht geeignet ist? Könnte möglich sein? Oder heißt das, dass die Autorin die Exegese nicht will? Das ist eine verbreitete Haltung. Thomas Bernhard hat sich mehr oder minder geweigert, über Literatur zu sprechen. Kein einziges Gespräch, wo er über seine literarischen Techniken spricht. Ansonsten hat er immer lieber geblödet. Nur, es stellt sich auch die Frage, warum exegieren wir? Warum suchen wir ständig nach der Bedeutung? Jahrhundertelang sind auch die Intellektuellen damit ausgekommen, Literatur zu rezitieren, aufzuführen, umzuschreiben, aber sparsam im Kommentar zu sein. Sie haben katalogisiert, wann geboren, wann geschrieben, wie gelebt, aber schon das war übrigens gar nicht so unschuldig. Das heißt, wann haben diese Exegesen, und ich muss das jetzt ein bisschen methodisch erklären, weil das bei der Jelinek so inflationär ist und weil es so abgehoben ist, zumindest für meine Leseerfahrungen, was ich da so lese. Wenn wir von religiösen Kommentaren einmal absehen, der Hakan Gürses, der ja am Philosophischen Institut unterrichtet, hat einmal unter dem Titel Libri Cantenati, also die gefesselten Bücher, eine schöne Geschichte der Sekundärliteratur geschrieben. Also wenn wir von den religiösen Kommentaren absehen, würde ich sagen, beginnt dieses Bedürfnis gerade in Deutschland mit der Rolle von Sprache und Literatur bei der Nationsbildung unter der Kondition einer verspäteten Nation. Sie wissen, also es hat Sprachgesellschaften gegeben, Gesellschaften, man hat manchmal 30 Kilometer entfernt ein ganz ein anderes Deutsch gesprochen, Gesellschaften zur Förderung der Dichtung. In Deutschland war das besonders stark, in anderen Ländern ja auch, und zwar vor allem in Ländern mit einer fragilen Identität. Ich verweise auf die gefälschten Ossian-Lieder, ein mittelalterlicher Bade, oder Herders Stimmen der Völker aus ihren Liedern und als Gipfelpunkt auf den Richard Wagner mit seiner Idee, dass der Mythos die Nation eint, indem er eine, in der heutigen Forschung nennt man es Imagined Community, eine fantasierte Gemeinschaft oder eine erfundene Vergangenheit schafft. Das sind zwei Termine, die irgendwo in unserer Umgangsform, gerade mit dieser sperrigen Literatur, eine gewisse Rolle spielen. Möchte ich noch dazu kommen. Auch die Aufklärung hat etwas dazu beigetragen. Und sie hat den Dichter nicht mehr im Namen Gottes oder wessen auch immer sprechen lassen, sondern der Dichter ist zu einem wichtigen Glied in diesem Prozess des Ausgangs der Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit avanciert, also der Aufklärung geht. Das heißt, das hat eine Zweideutigkeit produziert. Es hat eine Literatur gegeben, die diese Unmündigkeit gefördert hat und eine Literatur, die die Unmündigkeit bekämpft hat. Der Rousseau'sche Erziehungsroman, die angebliche Übertragung der Prinzipien der französischen Revolution in Jean Paul's großen Romanen, am Ende der Klassenstandpunkt der Literatur des Marxismus, das gehört alles zu der Erblast, die uns Aufklärung hinterlassen hat und die ganz einfach Interpretation notwendig macht. Ja? Es ist immer die Frage, die an die Literatur gestellt wird, which side are you on? Also bist du einer, der uns ans Licht hilft, oder bist du einer, der nur die Schatten an der Höhle produziert? Ja, Georg Lukács, den ich schon erwähnt habe, hat ein Buch über die Zerstörung der Vernunft geschrieben, eine Geistesgeschichte von der deutschen Romantik zu Hitler. Die Taschenbuchausgabe trägt den plakativen Titel von Nietzsche zu Hitler, wo er einfach festgestellt hat, die deutsche Geistesgeschichte hat zwei Linien, eine progressive, das ist also Goethe und Büchner und Fontane, und eine reaktionäre, das ist Goethe, Schopenhauer, Wagner. Und seit damals mit dieser Dichotomie, ja, die dann abgesichert wurde und die hinaufgeht bis zu Adorno, mit dieser Dichotomie steht der Schriftsteller einfach unter dem Druck. Und das ging über ein Jahrhundert lang, ich werde es nur ein bisschen rekonstruiert, nur mit der Dichotomie, aber mit dem Zerfall der Postmoderne, mit dem Zerfall der Moderne und dem Übergang zur Postmoderne, hat sich diese Gewohnheit, Literatur transportiert, Ideologeme, philosophische Positionen, Klasseninteressen und Ähnliches, einfach in einer ungeheuren Weise multipliziert. Diese Idee von den zwei Literaturen, ich glaube am schönsten ist das in diesem berühmten, für die Germanisten, die hier ja auch sitzen, Zwist Freiligrath Herweg, nicht? Also Partei, wer sollte sie nicht nehmen, der eine, die doch die Mutter aller Siege sei, und der andere, der Dichter steht auf höheren Zinnen als auf den Zinnen der Partei. In der Praxis waren es dann lustigerweise beide umgekehrt, 1848. Und das lässt sich mit wunderbaren Tricks durchziehen, diese Dichotomie. Also zum Beispiel etwas sei objektiv nützlich. Oder in der Adornoschen Idee, große Kunst, antizipiere einen anderen gesellschaftlichen Zustand und sei damit subversiv. Also eine Kotzszene bei Elfriede Jelinek, die in Sexualität übergeht, provoziert Ekel und antizipiert damit einen anderen gesellschaftlichen Zustand, in dem derartiges sich nicht mehr ereignet, und hat damit ein utopisches Potenzial. Ja, das ist aber, das sind das sind uns ansozialisierte Gewohnheiten, in unserem Umgang Literatur zu interpretieren. Und vielleicht hat das irgendwann einmal auch funktioniert. Es hat kaum funktioniert, weil es umschlagen kann, weil also die Schönheit zum kommerzialisierten Ornament werden kann, weil der freie Zustand des Konsumenten zum Entertainment werden kann, dass ja gerade von dieser intellektuell hoch aufgeladenen Richtung extrem abgelehnt wird. Nur auch hier funktioniert die Dualität nicht. Johann Nepomuk Nestroy, immerhin der Mann, der ein Jux will er sich machen, geschrieben hat, aus dem dann The Matchmaker von Thornton Wilder wurde, was dann endete als Hello, Dolly, this is Louis. Also, ein klassischer Fall des Übergangs der Populärkultur von Biedermeier nach Hollywood. Ja? Und der geschrieben hat, gefallen sollen den Leuten meine Sachen und ein bisschen Geld will ich auch verdienen. Der ist auf einmal bei Wittgenstein, bei Karl Kraus, ein Sprachphilosoph, der uns die Unsicherheit der Sprache vorführt. Nicht? Wittgenstein zitiert bei den philosophischen Bemerkungen einen Nestroy-Satz als Motto: Das eine hat der Fortschritt schon an sich, dass er nicht so groß ist, wie er ausschaut. Also, die Teilung hat auch irgendwo im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert nicht funktioniert. Aber es ist ausgeweitet worden. Und da sind wir jetzt bei einem Punkt, der mir, ich komme aus einem Jelinek-Seminar, der mir bei einigen Kommentaren im Seminar aufgefallen ist, nämlich diese Idee, dass Literatur etwas abbildet. Das ist eine Idee, die ist im 19. Jahrhundert entstanden, im Kontext eines neuen wissenschaftlichen Weltbildes, im Kontext von malerischen Verfahren wie dem Naturalismus und dem Realismus, das heißt also noch vor dem Impressionismus, ja, wo die Wirklichkeit eine Summe von Wahrnehmungen ist und nicht eine Abbildung, und hat sich in der Literaturtheorie bis hinauf ins 20. Jahrhundert gehalten. Und zwar in einer besonderen Weise in der Literatursoziologie, die sehr stark mit den ästhetischen Kommentaren von Marx und insbesondere von Engels verknüpft ist. Engels hat in seinem berühmten Brief an die Mrs. Harkness, die schreibe ich nicht auf, ist eine vergessene Dickens dritte Reihe Schreiberin, realistische Literatur als eine solche definiert, wenn sich typische Menschen in typischen Situationen bewegen. Und das sucht man, und Literatur hat die Aufgabe, das abzubilden, und zwar, jetzt kommt die hegelianisch-adornische Ergänzung: Das Moment der Befreiung muss inkludiert werden. Also Literatur ist ein Auskunftsmittel über die Gesellschaft, und gleichzeitig, weil die Gesellschaft gespalten ist und ihr unterster Teil auf Befreiung hinzieht, ist sie ein Bestandteil dieses Befreiungskampfes. Das sind Ideen, die auch bei der frühen Jelinek übrigens vorkommen. Seltsamerweise fällt auch Sigmund Freud ein wenig in diese Richtung. Diese Idee vom Dichter als Menschenkenner, der mehr weiß als zum Beispiel der Psychoanalytiker. Freud hat das exemplifiziert am Kästchenwahlmotiv bei Shakespeare, an der Gradiva des heute unbekannten Wilhelm Jensen und am Motiv der Vatertötung bei Dostojewski, und hat sich lebenslänglich als ein Doppelgänger Schnitzlers verstanden, hat sich an Schnitzlers 60. Geburtstag diesem genähert. Schnitzler hat eher farblos reagiert. Reik, ein Schüler Freuds, hat ein Buch geschrieben über Arthur Schnitzler als Psychologe. Und Schnitzler hat darauf reagiert, dass die Seele ein weites Land sei, weiter als die Psychoanalytiker sich Traum deuten lassen. Also hat das kräftigst zurückgewiesen. Das heißt jetzt nicht, dass das freudianische Lesen nicht etwas bringt. Ich sage nur, seit dem Surrealismus, seit Leute wie Salvador Dali einfach gearbeitet haben mit der Psychoanalyse, mit der Écriture-Automatik, mit dem Traum der, seither geht es nicht mehr. Also, Richtung hat ihre Unschuld verloren. Ja? Bei Karl Kraus ist das noch gegangen. Pre-Freud, ein extrem misogyner Text. Er hat etwas gegen intellektuelle Frauen. Und wenn eine Sanskrit plappert oder vom Polygonen was erzählt, dann ersteht ihm der Wunsch, ihr eines auf den nackten Hintern zu geben. Ja? Also, das hat nur funktioniert, halt ist es kontrolliert. Ja? Kein Schreiber lässt sich das durchgehen. Wenn man das sieht, auch wenn der Zwischenstand ist und man weiß, das ist eine sadistische Szene, die man geschrieben hat. Das heißt, heute funktioniert das nicht mehr, weil die Texte ihre Unschuld verloren haben. Ja? Aber das hat uns nicht gehindert. Von Freud gibt es noch einen zweiten Beitrag, nämlich die Idee, der Dichter sublimiere. Das heißt, es gibt da noch etwas anderes, eine Artikulation des Unbewussten, eine Position, die nicht wirklich kompatibel ist mit der Position 1, die aber auf jeden Fall heillose Folgen hat. Ja, also ein großer Mann wie der Harold Bloom hat zum Beispiel gemeint, Shakespeare hätte im Hamlet, und ich sage Ihnen, das ist ein Stoff, den hat sich eine Theatergruppe zusammen gekauft und ein ganz ein kleines bisschen verändert, aber aus pragmatischen Gründen. Shakespeare hätte den modernen Menschen im Hamlet geschaffen. Das klingt also alles sehr nach Against Interpretation, das ist ein Buch von der verstorbenen Susan Sontag, die unter ihren vielen Qualitäten eine hatte, nämlich ein gutes Gespür für die Aggression, die hinter Alltagsprozeduren steht. Also der hat zum Beispiel geschrieben, jedes Zücken eines Fotoapparates ist ein aggressiver Akt. Oder in ihrem Buch Krankheit als Metapher hat sie sich aber wirklich sehr energisch gegen diese damals verbreitete Idee von der typischen Krebspersönlichkeit als eine, die metaphorisch den Kranken zum Schuldigen macht, gewährt. Und in Against Interpretation fordert sie uns auf, wir sollen Kunst nicht über Inhalte bestimmen, sondern sollen eine Erotik der Kunstbetrachtung statt einer Hermeneutik schaffen. Aber das ist eben diese Idee von der Kunst als etwas ganz anderem, zu der ich noch kommen möchte. Ich möchte aber vorher fragen, wo die Wurzel dieses Bedürfnisses der Exegese ist, weil wir machen das ja nicht nur an der Universität, weil es sein muss, ja? Sondern wir machen das umgekehrt, weil es die Leute machen. und weil die Universität als Machtinstitution versucht, das Verfahren zu standardisieren. Also es müssen ja schon die Kids in der Mittelschule eine, wie heißt das, Projektarbeit über den Sinn des Seins bei Kafka und Sartre machen. Weißt du das? Also das ist einfach da, das ist drinnen, das ist eingefressen. Ne? Und deswegen sitzen die Mittelschullehrer, die lernen, wie machen wir das mit der Jene, damit sie dann eine Projektarbeit über Jene weitergeben können. Das heißt, da muss ein Bedürfnis dahinter stecken. Ich denke, dahinter steckt auf jeden Fall einmal das Dilemma des Autors, weil der Autor denkt sich souverän und das ist er nicht. Er ist abhängig vom Zeitgeist, vom Markt, von den Medien, von persönlichen Befindlichkeiten. Das ist alles sehr eng verbunden. Indem irgendwo, wo alles stimmt, gehört Literatur ja tatsächlich zum berühmten marxistischen Überbau mit seiner dialektischen Beziehung zur Basis. Das ist eine Abhängigkeit. Die zweite Abhängigkeit ist die vom Leser, der nicht nur kauft, sondern tatsächlich neu zusammensetzt. Natürlich gibt es, das wissen wir nicht nur seit den verschiedenen Spielarten der Rezeptionsästhetik, eine eigene Umgangsweise, mit der wir uns die offenen Kunstwerke immer wieder neu zusammensetzen. Es hat niemand, soweit ich mich da auskenne, so entschieden dagegen gekämpft, wie der jetzt das zweite Mal zitierte Karl Kraus, der wirklich seinen Intentionen gemäß gelesen werden wollte. Das müssen Sie sich einmal anschauen, im Nachwort der Gedichte von Karl Kraus, wie er da schreibt: Der Infinitiv des weiblichen Geschlechtes windet sich um das Partizip des männlichen oder sonst etwas, sonst haben wir ein ganz anderes Gedicht gelesen. Das ist der Autor, der das sagt, und das ist gescheitert. Es gibt eine schöne Geschichte. Schiller hatte eine Schwägerin, die hieß Charlotte von Wolzogen. Und die hat anonym einen ziemlichen Schundroman veröffentlicht. Und unter den Leuten, die glaubten, dass dieses Buch von Goethe sei, war auch der Friedrich Schlegel. Und das ist immer so eine kleine, bei Schlegel-Kongressen ist das so eine kleine Anspielung gegen Schlegel, dass er geglaubt hat, das ist von Goethe. Und mir liegt das seit einiger Zeit schlagelgrün auf und ich habe Erlösung gefunden beim Rolf Vollmann. Der hat nämlich die Frage umgedreht. Der hat gesagt, wie haben die Leute damals Goethe gelesen, wenn sie geglaubt haben, das ist von Goethe? Ja, und wenn sämtliche Schlegel, von dem wir eine meisterhafte Meisterinterpretation haben, wenn sämtliche Schlegel das so geglaubt haben. Also, das ist einmal diese Rolle des Lesers, die mit den Interpretationen etwas Eigenes macht. Und der Leser ist souverän. Also der Schlegel hat darauf bestanden, das ist von Goethe. Und der will sich das auch nicht ausreden lassen. Der nächste Punkt ist, dass er natürlich eine Unterstützung hat durch das Selbstverständnis der Moderne, dass die Sprachwelt dunkel ist. Philosophie, das haben Sie alle gelesen im Traktatus von Wittgenstein, sei zunächst einmal Sprachkritik. Und zwar fügt Wittgenstein dazu, aber nicht im Sinne Mautners. Also Franz Mautner hat eine Kritik der Sprache gemacht, in der er die Koexistenz verschiedener Grammatiken in der Donaumonarchie als eine der Ursachen einer babylonischen Sprachverwirrung bedeutet hat, wo wir einander sozusagen nicht mehr verstehen können und die Sprache tatsächlich ein Hemmnis des Verständnisses ist. Wittgenstein hat versucht, das mit einer ungeheuren Strenge zu umgehen, hat diesen Versuch ja später aufgegeben. Und seither, würde ich sagen, hat sich die Sprache mit allem vermanscht. Der Guy Debord, ein französischer Situationist und einer der Erfinder der Idee von der Gesellschaft des Spektakels, hat das ganz gut zusammengefasst, für mich ganz gut in dem Satz: Man liegt nie wirklich mit einer Struktur des Lebens im Streit, ohne gleichzeitig alle Sprachformen zu kritisieren, die zu dieser Struktur gehören. Also das heißt, es ist nicht so, dass die Sprachkritik der Ursprung der Philosophie ist, sondern es gibt eine Parallele. Ich bekämpfe eine Struktur des Lebens, und wo ich diese Struktur des Lebens als Sprachstruktur wittere, dort parallelisiert sich das und ich kämpfe gegen beides. Und damit ist aber ein großer Bereich dieser Debatte vom Sagbaren und vom Unsagbaren einfach abgeschnitten. Das heißt, damit spricht also wiederum die Literatur mit all diesen Rätseln und den Verzahnungen eine Einladung aus, sie zu kommentieren. Da haben wir das jetzt aber nicht mehr in der Dichotomie der Aufklärung, sondern da haben wir eben den Zusammenhang zwischen Lebensstruktur und Sprachstruktur. Und damit haben wir, by the way, eine ungeheure Legitimation für alles, was den Spuren der Auseinandersetzung mit männlicher Sprache im Werk von Bachmann und teilweise auch im Werk von Jelinek nachgeht. Das heißt, diese Einladung, die er in so einer rituellen Veranstaltung wie dieser angenommen wird, hat sehr verschiedene Motive. In jedem Fall steht fest, dass die gelungene Kunstinterpretation ein hegemonialer Akt ist, ein Akt, der Würde sichert, Einkommen sichert. Das ist eine ganze Industrie, die im 19. Jahrhundert begonnen hat, und wenn sich sowas wie Jelinetz durchsetzt, dann auch die Medienrevolution überstehen wird. Nun wollte ich aber von einem anderen Aspekt der Opposition der Kunst gegen die Interpretation sprechen, als dem, das diesen Sonntag. Der Wolfgang Ulrich, der ist Professor der Kunstwissenschaft in Karlsruhe, der Ihnen vielleicht bekannt ist als Verfasser eines bei Wagenbach erschienenen Buchs Gesucht Kunst, das Phantombild eines Jokers, also die Kunst, das ist der Joker. Der verweist darauf hin, dass die Kunst seit der Romantik von der Erwartung getragen ist, dass sie eine andere, also sie eine Art von Ausnahmezustand erzeugt. Dass sie also dieses vorhin besprochene ganz andere ist. Das Vieldeutige, das Verfremdete, und dass das genau der Ausweis der schöpferischen Kraft sei und dass es gelte, Werke vorzulegen, die jede Interpretation als ungenügend erscheinen lassen. Das ist ein Anspruch, der ist wirklich in der Romantik aufgetaucht. Ja? Das ist ein toller Anspruch. Der Friedrich Schlegel hat den wirklich in einen Bereich getrieben, der den damaligen Lesern absurd vorgekommen ist. In den berühmten Athenäumsfragmenten, Sie wissen, das war diese theoretische Zeitschrift der deutschen Romantik, und Schlegel hat da eben Fragmente beigetragen, ein kühner Schritt, ja, also das Fragment, also eine Ausdrucksform, das Unvollendete. Und eines dieser Fragmente lautet inhaltlich Fichtes Wissenschaftslehre, die französische Revolution, Goethes Wilhelm Meister sind die hervorstechenden Tendenzen unseres Zeitalters. Und damals, muss man wirklich sagen, wenn man sich seine Schrift zu Kant über den ewigen Frieden anschaut, mit der Idee einer demokratischen Weltrepublik, war Schlegel doch wohl ein deutscher Jakobiner. Das den Text hat er 98 veröffentlicht, zwei Jahre später war er das nicht mehr, also dann bekanntlich als Berater Metternichs nach Wien gekommen. Und als ihm da ein deutscher Jakobiner zweiten Ranges für die deutschen Jakobiner beanspruchen wollte, hat er gesagt, bitteschön, das Fragment beginnt ja relativ ironiefrei, aber durch den Satz, dass das die drei Tendenzen des Jahrhunderts sind, ist doch eigentlich gesagt, dass wir in einem Jahrhundert der Tendenz leben, das nicht imstande ist, sich zur Ambition hochzuschrauben, sondern das in der Tendenz stecken wird. Ja? Also das ist natürlich ein wunderbares, absolut unschlagbar. Ich gehe mit dem Mann nicht Abendessen und rede nicht mit ihm, weil das wird ja ein Fiasko. Das ist eine soziale Unerträglichkeit, aber das ist genau die Ironie, die rhetorische Strategie, das Gegenteil von dem zu sagen, was man meint. Ja? Und damit ein ganz weites Feld zu öffnen. Und das ist ja auch ein Feld, wo Jelinek immer sagt, man versteht mich nicht, weil man versteht, und da kommt jetzt der Punkt, meine Ironie, man versteht meinen jüdischen Humor nicht. Und das ist ja tatsächlich so, dass es im jüdischen Humor Informationssysteme in Form eines Witzes gibt, die inhaltslos sind und trotzdem perfekt sind. Der Kollege Fischer, der ja lange in Amerika gelebt hat, jetzt ist er krank, wenn man ihn fragt, wie geht's? Amerikanisch, how are you? Sagt er nicht, mir geht's gut, wie geht's dir? Sondern er sagt, und das hat er von seinem Vater, den Umständen entsprechend. Und das ist eine wunderbare Antwort, weil es eine Nicht-Antwort ist. Ja? Also, und das persifliert auch dieses how are you, I'm fine, my mother just died, but I don't want to talk about this. Das persifliert auch diese Konvention, die in diesem Witz geht. Das gleiche gilt für den Witz, wo jemand einen jüdischen Menschen fragt, warum müsst ihr Juden auf alle Fragen mit einer Gegenfrage antworten? Und der sagt, ein uralter Witz, warum fragen Sie mich das? Ja? Also, noch einmal, das ist ein Sprachgebilde von einer hohen Perfektion, aber auf der inhaltlichen Ebene ist es eigentlich hermetisch. Ich kann mich mit ihm formal nähern. Also ich kann in beiden Fällen sagen, dass die Täuschung der Erwartungshaltung des Fragenden einen komischen Effekt erzielt und einen Effekt der Lachen produziert, aber ich kann inhaltlich nicht damit umgehen. Das ist aber nur ein Aspekt, die Ironie und der Witz in ihrer langen Geschichte über Schlegel, Freud zu Jelinek. Seit der historischen Avantgarde, seit der Zertrümmerung von Sinn Kohärenz und Grammatik seit den futuristischen Romanen Marinettis beispielsweise, ja? Unwahrscheinlichkeiten, den Lautgedichten von Schwitters, seit dem Nouveau Roman von Roque Grillet, sind die herkömmlichen Methoden der Deutung einfach passé. Und die neuen Methoden hängen sich an irgendetwas dran. Sie müssen sich das wirklich einmal geben, und eines, wenn das in den urgroßelterlichen Bibliotheken oder Dachböden noch da ist, sowas wie die Eduard Engel, Geschichte der deutschen Literatur in Einzeldarstellungen. Das ist wunderbar, wie der einen Roman von Fontane geschlossen nacherzählt, und da kommt ein Absatz in Ephibris, der eignet sich der Zusammenstoß zwischen und das und das, und das geht eben einfach nach all diesen neuen Methoden und Verfahren nicht mehr. Es sind einfach zu viele Spieler am Spielfeld und keiner weiß, ob es einen Ball gibt, und über das Tor sind die Auffassungen sehr unterschiedlich, und was abseits ist, hat eh nie jemand begriffen. Der H.C. Altmann hat einmal postuliert, dass jeder ein Poet sein könne, und Beuys und Warhol haben den Kunstbegriff ausgeweitet. Und das hat aber wieder was gemacht für die Interpretation. Weil seit damit hat sich die Interpretation sozusagen vom Diskurs abhängig gemacht. Ja? Das heißt, war früher der Diskurs mit seiner Entscheidung fortschrittlich gut, reaktionär schlecht, vielleicht sogar faschistisch. Daher ist er jetzt nach dieser Periode, wo nichts mehr gegangen ist, wiederum daher, wobei das bei Warhol mit seinem Postulat, die größte aller Künste ist die Kunst zu verkaufen, ja einfach eine Kooperation zwischen den Diskursen. Die finden Sie wirklich in meinem Beruf mit den Vorwörtern zu Katalogen von Künstlern. Es ist ja nicht so, dass die Autoren begeistert sind, sondern es ist eine Wirtschaftsgemeinschaft. Man schreibt im Hoch und kriegt zwei Bilder, und wenn die Sache gut gegangen ist, dann ist es besser als Nein, nur Europierlein, und wenn nicht, dann war das Invest geringer. Das heißt, da hat sich etwas verschoben, ja? Und die Interpretation unter den Marktbedingungen hat bewirkt, dass die Kunst vom Diskurs einerseits lebt, aber andererseits für den Diskurs unerreichbar ist. Durch Schnelligkeit, Subjektivismus und Ähnliches. Und das ist genau der Punkt, wo die drei wichtigsten kunsthermeneutisch wichtigsten Beiträge des 20. Jahrhunderts, nämlich der Marxismus, die Psychoanalyse und der Feminismus, zwar eine Kompetenz beanspruchen, sie aber letztlich nicht haben. Der Ulrich meint, wir sollen nicht mehr allem, was sich Kunst nennt, mit Wohlwollen entgegentreten. Also der ist gegen Warhol und meint, die augenblickliche Stimmung im Kunstdiskurs sei die, dass die Leute dem eigentlich ausweichen, dass sie entweder schweigen oder schwärmen, und dass es eben nur mehr beliebige Schnittmengen in den Rezeptionen gibt. Und sein Projekt sozusagen ist, dass wir bei jedem Werk eigens erörtern sollen, was es bietet und ob es eine Auseinandersetzung überhaupt wert ist. Damit bin ich nämlich wieder bei den gescheiterten Anfängen. Ja? Und es wird also hier keine in der Luft hängende Brillanz geben, obwohl manche Texte Jelinek zu einer solchen einladen und das auch in manchen Büchern lückenhaft geschieht, am fassbarsten immer noch ist der Teil, der die Interpretationssysteme zu konfirmieren scheint. Das heißt, das sind die Liebhaberinnen, das ist ein Teil der Klavierspielerin, das sind die Bücher, wo es den Bruch scheinbar noch nicht gegeben hat. Aber schon in Bukoli sind die Felder von Sinn und Unsinn einfach separierbar. Und Sie wissen ja, ich hoffe, falls Sie die Erstausgabe haben, Sie haben es nicht getan, weil wenn Sie es getan haben, dann haben Sie im ZVA 100 Euro verloren. Schon das erste Buch, das ist Lockvögel Baby, war eingebunden wie ein Schulheft mit so einem Plastikumschlag und hatte drinnen eingeheftet so einen Zettel mit perforierten anderen Titeln. Und man konnte das rausreißen und den Titel austauschen. Also noch einmal, im ZVAB wird genau festgehalten, mit Originalbeilage, Titel nicht rausgerissen oder Titelbeilage zerrissen, das ist viel weniger wert. Aber schon im Frühwerk, ja, mit diesem benennt mein Buch, wie ihr es wollt. Das ist ja die Aufgabe des göttlichen Gebots, euer Wort soll aber sein, ja, ja, nein, nein. Ja? Man kann ein Buch ganz anders nennen. Und das Schildern ist da, man kann sich auch ein eigenes Schildern machen und hineinschieben. Übrigens, das ist in den 70er Jahren erschienen und das zeigt, dass diese Geschichte mit ich gebe den Regisseuren frei, dass die bei ihr eine ganz lange Tradition hat. Das heißt, das ist eine Autorin, die ziemlich genau weiß, dass die, wie das der Psychiater Bleuler gesagt hat, dass die Ambivalenz der Normalfall ist, die auch weiß, dass die Lüge die Umrisse der Wahrheit enthüllt und dass das Nicht-Besprochene viel wichtiger sein kann als das ostentativ Gesagte und dass sich Aussagen, wenn sie öffentlich getätigt werden, verändern und dass die Provokation ein Kunstmittel sein kann. Also wir machen hier einen Blick auf das Werk, aber nicht im Sinn eines pathetischen Begriffs, sondern im Sinn eines Konvoluts mit einer möglichen Kohärenz. Und wir versuchen eine Entwicklung aufzuzeigen, einen Prozess von Experimentieren, Aneignen, Verwerfen und das ist bei Jelinek so interessant, wieder auf etwas zurückkommen. Und es ist auch die Begegnung mit einer ganz unpathetischen Grenze, einer realen oder einer des Interesses. Bei Jelinek besteht immer die Gefahr, dass die übertriebenen Äußerungen und die kritischen Äußerungen zum Tag oder zu einigen Komplexen, Frau, Jörg Haider oder sonstiges, stärker wahrgenommen werden als das Werk. Das ist ein bisschen ein österreichisches Phänomen der Literaturwissenschaft der Zeilinger, der falsifiziert wurde durch den Nobelpreis, den Elfriede Jelinek bekommen hat, hat gemeint, ein guter Teil des Ansehens der österreichischen Literatur im Ausland verdankte sich überhaupt nur den österreichkritischen Aussagen unserer Autorinnen und Autoren. Also die Äußerung dessen, was der Friedrich Herr den Morbus Austriacus genannt hat, den österreichischen Selbsthass, werden stärker wahrgenommen. Das heißt, mit diesen Brüchen ist das Verfahren, dass es einen möglichen Gesamttext gibt. Also einen, für mich ist das ein sehr wichtiger Begriff. Das ist der Text, der über den Einzeltexten liegt. Ja? Der Text, der sozusagen Einzeltexte zu einem Kapitel eines fiktiven Großtextes degradiert. Dass das bei Jelinek wahrscheinlich nicht existiert. Trotz der Michaels, die immer wieder auftauchen und ein gutes Argument dafür werden, und trotz der vielen Klavierspielerinnen und den Ausgesperrten, der Klavierspielerin in der Reise, die Kinder der Toten, oder trotz der unbeteiligten Dritten, die immer wieder vorkommen. Es ist eine Autorin, die sich mehrmals neu erfunden hat, und zwar ganz manifest seit Wolfenheim, und die in unzähligen Genres gearbeitet hat. Und es ist vielleicht einmal ein guter Ort, um zu sagen, was hat sie alles geschrieben bzw. publiziert. Es gibt 10 Romane, es gibt Gedichtbände, 18 Theaterstücke, unzählige Essays, Opern- und Ballettlibretti, Drehbücher, eines übrigens mit Insassen eines psychiatrischen Krankenhauses, Hörspiele, Übersetzungen von Romanen, Pinchern und Theaterstücken, etwa aus Verwalt oder Fedot, Zeitkommentare, Proteste, Leserbriefe, und da spätestens seit Thomas Bernhard das Interview als Kunstform anerkannt ist, auch zahlreiche Interviews und CDs. Vieles wird vielfach verwertet, etwa die Klavierspielerin, die ist als Roman und als Film und als Hörspiel und ich weiß es nicht, was noch. Es gibt dann eben dieses jelinek.com und eine sehr multiple Identität einer ehemaligen politischen Aktivistin, einer, wie ich zu meinem Erstaunen festgestellt habe, Schöpferin eines Videospiels, eines Gelegenheitsmodels, einer Filmschauspielerin, Musikerin und schließlich einer Frau, die seit 20 Jahren im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit steht und die es, so die gleichnamige Zeitung, von einer Hassfigur zur achtbeliebtesten Österreicherin geschafft hat. Die mehr als 24 Preise hat, darunter auch den Nobelpreis. Und wenn wir das jetzt ganz brav machen, werden wir uns jetzt einmal die Biografie anschauen. Wir gehen also, machen Sie einen Strich bei Ihrer Mitschrift. Vortragende beendet unverständlich allgemeine Reflexionen und kommt endlich zur Sache und sagt, dass die Dichterin 1946 in Mürzzuschlag geboren ist. Es gibt übrigens eine Biografie von Koberg und Meyer, die ein bisschen hagiografisch ist und die viele Lücken hat. Es ist überhaupt so, dass bei Jelinek manches respektiert wird und nicht besprochen wird. Und es gibt vor allem eine ganz exzellente Dokumentation von der Pia Janke, Elfriede Jelinek in der österreichischen Presse. Das ist also wirklich, das heißt, die Nestbeschmutzerin, weil sie sich einmal so genannt hat. Aber das ist wirklich, das ist größtenteils reproduziert, also nicht nachgedruckt, und das sind ihre Artikel und die Stellungnahmen dazu, ist auch auf eine sehr schöne Art und Weise entstanden. Die Pia Janke hat das in einem Seminar, ich denke an der Theaterwissenschaft oder an der Germanistik, mit Studentinnen zusammengestellt. Ihr Vater Friedrich Jelinek war nach den Nürnberger Rassengesetzen ein sogenannter Halbjude. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie. Die Familie hat einen sehr, sehr starken linken Background, die väterliche Familie. Und dieser Friedrich Jelinek ist von der Mutter in der nationalsozialistischen Zeit mit einem wundervollen Trick gerettet worden und später in den sozialen Aufstieg mehr oder minder getrieben worden. Er wird uns geschildert als ein introvertierter Mann, der der die Bedrohung jener Jahre nie vergessen hat. Das muss man erwähnen, weil die Qual der Nazizeit als prägendes Erlebnis, das untergründig an die Folgegeneration weitergegeben wird, ist einfach typisch für diese Generation, ist wichtig für die 68er und für die Waldheim-Affäre, ist wichtig für ein kulturelles Klima, in dem Täter- und Opferkinder einfach kooperiert haben. Also das ist für mich das Bild, Gerhard Roth steht neben Elfriede Jelinek. Gerhard Roth mit seinem Mein Vater, ich empört das immer, wenn ich das sage, weil ich komme aus einer 34er-Jahr-Familie und bin damit kein typischer Österreicher. Mein Vater hat mir das Leben geschenkt, als Arzt hat er mein Leben gerettet, ich liebe ihn, mein Vater war bei der SS, ich hasse ihn. Ich bin ein typischer Österreicher. Wie gesagt, diese Väter waren nur 612.000 und meine Väter waren 730.000, die waren die mehreren, aber wir sind eingesperrt worden von denen und jetzt sagen die, sie seien die typischen Österreicher und wir sind nicht die typischen Österreicher, aber das Wichtige ist, Jelinek steht neben Gerhard Roth. Ja? Das heißt, das Täterkind und das Opferkind arbeiten gemeinsam. Ja? Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Figur, die fast eine mythologische Dimension hat. Vom Helm Stirling gibt es die Idee, ein Familienkonzept, dass wir gebundene Delegierte der unbewussten Konflikte unserer Eltern sind. Also wir müssen die unbewussten Konflikte unserer Eltern auflösen. Ich sage das jetzt ohne Zuschreibung, es fällt mir nur auf, Friedrich Jelinek hat sehr früh, ab Anfang der 60er Jahre, also mit 60, Zeichen von Demenz gezeigt. Das ist insofern interessant, weil es im Augenblick eine Forschungsrichtung gibt, die sagt, dass diese Generation, die der Krieg erwischt hat, dass die eine besonders starke Neigung dazu hat, weil bestimmte Prägungsmuster dann nicht mehr einordnbar sind. Das ist ein bisschen eine optimistische Geschichte, weil sie schickt uns Nachkriegsgenerationsleute nicht zu Dr. Alzheimer, sondern sagt, dass die Kriegsgeneration hat das besonders stark. In einer aggressiven Weise hat das der Sohn von Walter Jens angewandt. Jens wurde 2004 im Zuge der Gassäuberung als NSDAP-Mitglied dekodiert und ist daraufhin in Alzheimer verfallen. Und der Sohn von Walter Jens, ohne weitere medizinische Dings, meint, das hänge damit zusammen. Mir ist es wichtig, dass eine 1946 geborene Tochter, die 14, 15, 16 ist, das wohl einem Vater schwer verzeiht, wenn er dement wird. Ja? Die Mutter Ilona, 4 Jahre jünger, geboren 1904 also, wird als abgestiegenes Großbürgertum beschrieben, war in jedem Fall das, was man eine starke Frau nennt. Unkonventionell, witzig, sehr mobil, ist als Greisin noch nach China gefahren, ein bisschen studiert, extrem leistungsorientiert als Buchhalterin für die Zeit, in der sie berufstätig war, und das heißt für die 40er, 50er Jahre, äußerst erfolgreich. Wieder, warum sage ich das, weil es wichtig ist, weil das Frauenbild, zum Beispiel der Liebhaberinnen, wenig mit den Primärerlebnissen der Autorin zu tun hat. Ja? Also, Elfriede Jelinek schreibt aus etwas heraus, was nicht ihres ist. Das ist wichtig. Es gibt keinen gewalttätigen Mann, es gibt keine Frau, die sich zurücknehmen muss, es gibt nicht einmal eine Frau, die als Frau irgendwie scheitert. Nein, es ist ganz das Gegenteil. Es ist eine erfolgreiche Mutter, die einen lautschatten und mehrfach traumatisierten offensichtlich Vater pusht. Das heißt also, diese Figuren, die sie gerne beschreibt, haben eine marginale autobiografische Dimension. Bitte nehmen Sie das alles zur Kenntnis, und zwar deswegen, weil wenn es auf der einen Seite ist, nämlich dort, wo es um Gender Roles geht, in Bezug auf Ehe, Erfolg, Beruf, dann können wir vielleicht auch bei der Sexualität sagen, das hat gar nicht so viel mit den Primärerlebnissen zu tun. Ich denke, dass diese scheiternden Frauenfiguren wieder, nämlich die Liebhaberinnen, eher aus dem ländlichen Milieu kommen, wo man im Übrigen ein Wochenendhäuschen hatte. Autobiografisch ist natürlich die extrem possessive und protektive Mutter aus der Klavierspielerin, die den Ehrgeiz vom Mann auf die Tochter verlegt. Die Tochter wird in Erziehung auf Erfolg getrimmt, muss in die Tanzschule, muss Klavier lernen, muss Blockflöte lernen, muss Geige lernen, auch im Urlaub wird geübt, ein teurer Konzertflügel wird für das Wunderkind angeschafft, ab 13 muss sie Orgel dazu lernen, die Mutter geht zum Üben mit. In einer Biografie zitierter Lehrer spricht von ihrem fanatischen Eifer im Erlernen zeitgenössischer Musik und von ihrer tiefen Begeisterung für die Winterreise, aus der ja im Tod und das Mädchen einiges verwendet wird. Sie selbst spricht von einer extremen Selbstüberforderung und gleichzeitig ist sie overprotected. Das heißt, die Mutter hat sie real, da ist die Klavierspielerin ganz offensichtlich aus ihrem Leben nicht losgelassen. Das ist mittlerweile ein Klischee, dass es selbst in der Populärkultur gibt, da nennt man das die Eislaufnahme. Die Beziehung zur Mutter wird viel besprochen. Mein Lieblingsbild ist, leider fällt mir der Name des Designers nicht ein, in diesem kleinen Häuschen, das Mutter und Tochter bewohnten, hat der Rudi Jelinek so einen Stuhl, der oben im Plafond montiert ist, und in dem man so schaukeln kann. Ist kein Castiglione, aber kein Designspezialist hier. Das Lustige ist, damit der Stuhl in der Wand hält, im Plafond, musste da oben so eine Stahlschiene gelegt werden. Und auf der stand. Ja, also das war das Zimmer der Mutter. Also diese elegante Freiheit der modischen Frau im avantgardistischen schwingenden Stuhl im Wohnzimmer, sind das Foto hoffentlich schon gesehen, da sitzt oben drüber, wie die Gruppe über dem Nest, die Mutter. Also noch einmal, nehmen Sie das nicht eins zu eins. Vielleicht ist es am überzeugendsten, dass in den Bestandteil oder das einzutragen, dass Klavierspielerin Mutter bin, in all dieses Register von bösen, versagenden, sich versagenden, scheiternden Müttern, das Jelinek entworfen hat, das eine sozusagen von mehreren, und das ist eine interessante Geschichte, weil dieses Motherhunting, so hat das ein amerikanischer Psychoanalytiker Kongress Anfang der 50er Jahre genannt und hat den witzigen Beschluss gefasst, bei dem Gefolge der Narzissmustheorie von Kohut war ja alles das erste Lebensjahr, und das erste Lebensjahr ist stark unterbestimmt. Und der Kongress hat beschlossen, dem Motherhunting ein Ende zu setzen. Die Elisabeth Badinter, eine französische feministische Philosophin, hat gemeint, diese große Mutterschelte sei ein Monopol des westlichen Männerromans. Also Philipp Roth, Portnoys Beschwerden oder Thomas Bernhard, Ein Kind oder Burger, die künstliche Mutter. Aber hier haben wir es mit einer weiblichen Muttergroßwildjägerin zu tun, und das ragt heraus. Ja? Also diese Klage, die eine antifeministische Komponente hat, ist eigentlich normalerweise im Männerroman zu finden. Sie hat eine katholische Erziehung genossen, sagt man da umgangssprachlich, genossen. Ob sie es wirklich genossen hat, weiß ich nicht, weil diese katholischen Erziehungen der 50er Jahre, die haben ja einen ungeheuren Abrechnungsbedarf produziert. Also bei Frischmuth, auch wieder bei Bernhard. Autobiografisch ist, dass es ihr nicht gelungen ist, ein Stipendium nach Amerika zu bekommen. Das spielt in den Ausgesperrten eine Rolle. Und wichtig für sie ist, dass sie in der Pubertät eine erste Krise erlebt. Sie leidet an Angstzuständen. Sie beginnt, sich selbst zu verletzen. Das ist ein großes Thema auch ihrer Figuren. Sie ist hyperaktiv. Das sind alles Sachen, die heute ganz extrem zentriert werden. Ja, also das pubertäre weibliche Selbstverletzen war eigentlich damals etwas viel Exzentrisches. Heute ist das ein eher schon so abgenudeltes Thema. Ja? Und der Hyperaktive ist auch schon eine vertraute Figur. Sie kommt in psychiatrische Gruppen und dann in Einzelbehandlung, und zwar bei einem wesentlichen österreichischen Psychiater, bei Asperger. Das heißt, da ist nicht gespart worden, das ist der Decker des Asperger-Syndroms, dass man heute, also der Mann, der den Autismus kodifiziert hat, ja, der Professor der Wiener Universität. Ich sage das, weil das ein Zeichen von Wichtignehmern einer pubertären Krise ist, wenn man zum Professor über zwei Jahre. 1964 maturiert sie mit Auszeichnung, die Maturareise schafft sie, und dann kommt ein Zusammenbruch, der äußert sich medizinisch in Panikattacken, Hyperventilation. Das Medizinstudium ist unrealisierbar. Sie studiert Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte, 6 Semester, dann bricht sie das Studium ab, studiert Musik und wird vom Chorgesang betreut. Das zitiere ich: Da ich bereits seit 3 Jahren an einer schweren Angstneurose leide, die es mir unmöglich macht, mich mit vielen Menschen in einem geschlossenen Raum aufzuhalten. Das ist ein schubhaftes Leiden, das bis heute währt. Das heißt, wir haben es mit einer extrem beweglichen, aktiven Frau zu tun, aber auch mit einem behinderten Menschen. Für mich war das Berührendste von all diesen gar nicht so wenigen Selbstkommentaren oder Krankheiten, dass sie die Wolkenkratze nicht sehen kann. Also das sehen nicht nach New York, das ist der andere große Kranke der österreichischen Literatur, nämlich Thomas Bernhard, ja einmal besucht hat. dass sie das nicht sehen kann. Bestimmte Verkehrsmittel sind für sie ausgeschlossen, Kinobesuch sehr oft unmöglich, Besuch eigener Theateraufführungen entweder unmöglich oder schwere Qual, kann sich nicht auf sich selbst verlassen, braucht unter Umständen Hilfe und hat, hört man, jetzt sogar ihren Hund weggegeben. Die Frage ist, wie verändert das, und über die bitte ich Sie nachzudenken, wie verändert das potenzielle schriftstellerische Erfahrungsweise, und zwar insbesondere im Medienzeitalter. Im Interview mit André Müller sagt sie, die größte Angstvorstellung sei die, der Fernsehapparat ist kaputt. Und im zweiten Profilinterview mit André Müller, das haben sie in diesem Skript, und das hoffentlich bald auftaucht, was wir heute für die Wirklichkeit halten, ist eine Fernsehwirklichkeit. Darüber schreibe ich. Ich denke, dass das zu bestimmten Verfahren drängt. Ja, etwa dieser Künstlichkeit ihrer Figuren, die uns ja alle ständig stört, und dieses Mangels an einer wahren, in Anführungszeichen, Psychologie. Ich will da keinen Biografismus betreiben, aber ihre letzte Flugreise war 1987 und seither ist das angeblich nichts mehr gegangen, und das hat doch etwas verändert. Also, wenn wir an Thomas Bernhard denken, dann gibt es eine Relation zwischen den Wahrnehmungsweisen des Kranken mit seinen Erregungszuständen, die durch Medikamente verursacht waren, und dem, was er daraus gemacht hat. Und wenn ich das jetzt da ganz plump mache, dann stellen Sie sich einen Hemingway vor, der nicht wirklich beim Stierkampf war und nicht wirklich den Flugschein gehabt hat und nicht wirklich in Afrika dreimal abgestürzt war. Also man soll jetzt nicht so eine 1-zu-1-Relation suchen, man soll sich einmal überlegen, wie schaut Wirklichkeit in so einer quasi Truman-Show-haften Erfahrungswelt aus. Also noch schnell, 1968 im Jahr der Revolte, kann sie das Haus nicht verlassen, das ist wichtig, lebt im elterlichen Einfamilienhaus am Stadtrand, der Alzheimer-Vater will ständig abhauen, das sind die Wanderer des Spätwerks, und einer der wenigen, die sie besucht, ist der Maler Zettel Sperber. Das ist diese Figur des Glücksbringers, die in ihrem Werk manchmal auftaucht. Sie lässt sich gern mit Bildern von Zettel Sperber fotografieren. Zettel ist vor 2 Jahren gestorben. Ungünstig. Ja, da möchte ich jetzt hier aufhören. Gibt es Fragen? Vor allem zu diesem ersten Teil. Also dann muss ein bisschen mit dem nächsten Tier. Ja? Außer Sie kennen alle.